Herzlich willkommen zur ersten Folge des Yes You Can Podcasts, dem Podcast für Rhetorikstudierende auf Job- oder Praktikumssuche. Mein Name ist Clara Ruloff. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für allgemeine Rhetorik in Tübingen und Gastgeberin des Podcast-Formats Yes You Can. Und ich freue mich sehr, dass es trotz Corona-Semester auch in diesem Jahr ein Format gibt, das allen Rhetorikstudierenden die Möglichkeit gibt, in verschiedene Berufsfelder reinzuschnuppern. Und das haben wir der Zusammenarbeit des Seminars für allgemeine Rhetorik und dem Verein Rhetorikforum zu verdanken. Natürlich bin ich in dieser ersten Folge heute nicht alleine. Mir gegenüber sitzt virtuell meine ehemalige Studienkollegin René de Graaf aus Hamburg. Hallo René, schön, dass du da bist.
Hallo Clara, ich freue mich.
2013 bis 2017 haben wir zusammen Rhetorik in Tübingen studiert, im Bachelor. Hättest du gedacht, dass wir uns heute, so viele Jahre später, einmal hier gegenüber sitzen?
Nee, das ist schon ein bisschen verrückt. Das ist schon ein bisschen lustig, dann auf der anderen Seite jetzt zu sitzen. Also liebe Grüße auch an alle Studierenden. Und ich hoffe, vielleicht kann ich dem einen oder der anderen ein bisschen Inspiration bieten oder ein bisschen weiterhelfen. Das würde mich sehr freuen.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe es auch nicht gedacht, dass wir hier mal so sitzen. Aber als klar war, dass wir dieses Jahr eben einen Podcast machen und keine Live-Veranstaltung, weil das eben einfach nicht möglich ist, da war mir sofort klar, ich rufe dich an und frage dich, ob du mit dabei bist und ein bisschen erzählst, was du gemacht hast, wie so dein Weg war vom Studium in den Beruf, weil ich glaube, dass dein Lebensweg sehr interessant ist für viele Hörerinnen und Hörer. Dann würde ich dich ganz kurz einmal vorstellen, damit alle wissen, wer du bist und was du gemacht hast.
Ja, sehr gerne.
Ja, René, du hast im schönen Norden Deutschlands dein Abitur gemacht und bist dann direkt nach dem Schulabschluss im Jahr 2013 nach Tübingen gekommen und hast hier dein Studium der allgemeinen Rhetorik im Hauptfach angefangen. Dein Nebenfach war internationale Literaturen. 2015 hast du dann durch ein Praktikum den Einstieg in die Agentur Quartier Stuttgart geschafft und dann neben dem Studium parallel ein Trainee absolviert. Im Sommer 2017 hast du dann deinen Bachelorabschluss gemacht und dann ein halbes Jahr Vollzeit als Projektmanagerin gearbeitet. 2018 ging es dann für dich nach Hamburg zur Werbeagentur Scholz & Friends. Und nachdem du hier dein Trainee absolviert hast, hast du hier Vollzeit in der Kreation als Junior-Texterin gearbeitet. Jetzt bist du Texterin bei der Kreativ- und Werbeagentur Plus Knaus und machst hier Ideen, Kampagnen und Texte.
Ja, genau. Das ist mein Weg bisher.
Das bist du.
Das bin ich sozusagen. Das ist ganz verrückt, das einmal so zusammengefasst zu hören. Ja, lustig.
Ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch selbst 2015, glaube ich, war das Format Yes You Can live besucht hast als Veranstaltung im Hörsaal.
Da war das noch live.
Ja, es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo das so war. Und du hast gesagt, das war für dich auch so eine Art Schlüsselerlebnis. Kannst du das erzählen, wie diese Veranstaltung war für dich?
Ja, genau. Nee, das war einerseits sehr cool. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil das für mich auch tatsächlich so ein Startschuss war. Letztendlich positiv in dem Moment, ehrlich gesagt, mehr so geht so, weil ich das Gefühl hatte, dass da einfach vorne echt viele Übermenschen sitzen. Also gefühlt war da irgendwie jeder Zweite, der dann gesagt hat, und dann habe ich im ersten Semester mich selbstständig gemacht und habe gecoacht und keine Ahnung was. Und dann saß ich da mit meinen, keine Ahnung, 23 Jahren und dachte mir, oh Gott, was habe ich bisher gemacht mit meinem Leben? Und bin dann nach Hause und habe mir gedacht, oh Gott, los, jetzt muss jetzt losgehen. Und das hat mich letztendlich dann dazu gebracht, dass ich mich eben für ein Praktikum beworben habe. Das heißt, ja, deshalb fand ich es auch nochmal lustiger und es ehrt mich sehr, dass du da auf mich zugekommen bist, dass ich was erzähle. Ich bin kein Übermensch.
Also ich glaube, das ist auch schön, das mal zu hören, vor allem wenn man jetzt deinen Lebenslauf mal so in Kürze gehört hat, dass du hast ja schon wirklich viel gemacht in der Zeit nach dem Studium, aber dass eben auch so eine Veranstaltung wie Yes You Can dich dazu gebracht hat, zu überlegen, wo will ich, also was will ich eigentlich machen, was interessiert mich eigentlich? Und das ist ja dann auch eine schöne Sache, dass wir das vielleicht jetzt für den einen oder die andere auch mit diesem Podcast machen können, hoffe ich zumindest.
Absolut, absolut. Das wäre natürlich großartig. Nee, ich fand das echt eine coole Sache. Irgendwie inspirierend und schön, einen bunten Strauß da irgendwie immer zu haben. Das war irgendwie auch eine tolle Atmosphäre. Und gerade mit, ich weiß nicht, nennt ihr euch immer noch Orchideenfach eigentlich?
Zum Teil, ja.
Okay, also als eine unter vielen Orchideen dann da zu sitzen und mal zu hören, was eigentlich alles so möglich ist und was so geht und das dann irgendwie auch mal konkret vor Augen zu haben, fand ich auf jeden Fall ja, sehr schön und sehr erbaulich auch.
Hattest du denn, als du dein Rhetorikstudium angefangen hast, hattest du da schon eine genaue Vorstellung, was du später mal beruflich machen möchtest?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin erstmal übers Thema sozusagen daran gegangen. Ich hatte jetzt nicht schon das feste Ziel, dass ich irgendwie sage, ich mache jetzt Veranstaltungen oder ich werde jetzt Texterin. Tatsächlich wusste ich gar nicht, dass es den Beruf des Texters, der Texterin überhaupt gibt, bevor ich mich dafür beworben habe. Das heißt, ich bin erstmal einfach über die Rhetorik dann gestartet und über die ja, strategische Kommunikation, die mich irgendwie schon immer fasziniert hat. Und deshalb dachte ich erstmal losstarten und erstmal einen Schritt gehen und von da aus kann man dann wieder weitersehen.
Und gibt es irgendwas am Studium, was dann kam in der Rhetorik, was woran du dich besonders gern erinnerst oder was für dich ganz prägend war, Seminare, Vorlesungen oder irgendwie auch Dinge, die du neben dem Studium erlebt hast?
Ja, auch ja, ganz, ganz viel in unterschiedlichsten Facetten natürlich, ne? Also ich erinnere mich mal so alleine von der Atmosphäre her, sage ich mal, erinnere ich mich einfach wahnsinnig gerne an die Vorlesungen im Hörsaal zurück. Da mit wahnsinnig vielen Gleichgesinnten zu sitzen, fand ich einfach total schön, weil das ja irgendwie was war, was es in der Schule so nicht gab. Und da wirklich was zu lernen, was den eigenen Interessen entspricht. Ansonsten mochte ich ja, alles, was an praktischen, an Praxisseminaren angeboten wurde, fand ich einfach wahnsinnig herrlich, sich da schon mal ausprobieren zu dürfen. Also ich hatte da sowas wie Moderation und Interviewtraining oder ja, so Gesprächsführung. Ich hatte da zum Beispiel eben auch Rhetorik und Event, was mich letztendlich auf die Idee gebracht hat, da mal nach einem Praktikum zu suchen. Ach ja, und ich fand einfach auch, in Hassliebe denke ich an den Brechtbau zurück und vor allen Dingen, wo dann mehr die inneren Werte zählen als die äußeren vielleicht. Und wo da einfach ja, so viele unterschiedliche spannende Leute in unterschiedlichen Richtungen so rumgeistern, das fand ich irgendwie immer ja, erfrischend.
Die Praxisseminare, das ist schon auch, glaube ich, was, wo man als Studierender schon mal so den ersten Bezug auch einfach zur praktischen Arbeit, zur Berufswelt hat und da gut ausprobieren kann. Was gefällt mir eigentlich? Was finde ich gut? Worauf hätte ich vielleicht mehr Lust? Eine andere Möglichkeit neben den Praxisseminaren ist ja dann auch, und das interessiert, glaube ich, sehr viele Studierende, ist dann ja die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen und wirklich mal während des Semesters oder während der Semesterferien eine längere Zeit mal in den Bereich reinzuschauen. Und ich glaube, das ist was, was viele jetzt, die hier zuhören, interessiert. Hast du ein Praktikum gemacht? Wie sah das aus? Ja, was kannst du da erzählen von der Erfahrung?
Genau, da habe ich ein bisschen rumgeguckt, bin eben auf Events gekommen. Das fand ich irgendwie spannend, auch gerade in Verbindung mit Rhetorik, dass das da ja auch vollkommen in den Bereich fällt. Und ich habe halt vorher viel Theater gespielt, ne, und viel inszeniert und fand das deshalb irgendwie eine total ja, schöne Kombination aus beidem, aus ja, mit Hilfe von Erlebnissen und Inszenierungen Botschaften zu platzieren letztendlich. Und habe deshalb da geguckt und habe das Quartier Stuttgart gefunden, die für 3 Monate einen Praktikanten oder eine Praktikantin gesucht haben und konnte dann mein Interesse oder meinen Herangang eben auch so begründen, dass das eine tolle Kombination sei aus meinem Studium und meinen Hobbys und meinen Interessen. Und hatte dann das Glück, genau, dass sie mich da genommen haben. Ich bin auch immer noch mit meiner ehemaligen Chefin, mit der Brigitte Volz, immer noch sehr gut befreundet. Und die sagt übrigens, ja, also das sei von der Bewerbung her alles soweit gut und klar gewesen. Und das müssen ja auch irgendwie, es muss ja auch die Chemie stimmen. Was sie mir aber noch Jahre danach erzählt hat, ist, dass als das Gespräch, das Bewerbungsgespräch so gut wie vorbei war, kam die Frage von wegen, ja, und wie ist es? Bewerben Sie sich noch woanders? Wie sieht's da aus? Und dann war ich schon so auf Wolke 7, dass ich es fast geschafft hatte, dass ich einfach aus vollem Herzen meinte, nö, also ich wäre dabei. Und das war dann letztendlich der Grund, weshalb sie direkt, da haben sie direkt danach wohl laut losgelacht, sobald ich aus der Tür raus war und meinten, jo, die nehmen wir. Also so viel zur Souveränität. Bringt 90%, aber die letzten 10 sind... waren da auf jeden Fall aus Versehen die, die norddeutsche umgangssprachliche Schnute, glaube ich, die mich da reingehieft hat. Genau, und dann habe ich das da 3 Monate lang gemacht, also über die Semesterferien plus jeweils eine Woche, aber sag das nicht so laut. Genau, und habe dann da damit angefangen und habe eben diese 3 Monate auf eine große Veranstaltung mit hingearbeitet, auf die Meisterfeier der Handwerkskammer in der Region Stuttgart und durfte da einfach schon ganz viel mitmachen und reinschnuppern. Also das ist eine kleine Agentur mit einem kleinen Team, wo ich dann wirklich in alles mit reingucken durfte und das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Weil du es gerade auch so sagst, es gibt ja immer wieder auch kleinere Agenturen oder größere Arbeitgeber. So mit Blick auf alles, was du bisher gemacht hast, würdest du sagen, für ein erstes Praktikum lohnt sich das, in eine kleinere Agentur zu gehen, weil man da eben vielleicht mehr Verantwortung hat oder mehr reinschauen kann? Oder?
Ach, da gibt es bestimmt verschiedene Wege, die alle funktionieren. Für mich hat dieser hier sehr, sehr gut funktioniert und ich würde den auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kann jetzt für andere Bereiche nicht sprechen oder noch nicht sprechen, aber so fürs Agenturleben fand ich es einfach großartig, gleich am Anfang in alle Bereiche mit reinschauen zu können. Also ich habe jetzt ja im Nachhinein dann auch die richtig, richtig große Agentur einmal mitgemacht, wo dann jeder oder in der dann einfach jeder mehr eben genau in seiner Expertise arbeitet. Und aber gar nicht so richtig den Blick fürs Große hat. Was passiert jetzt eigentlich gerade wo? Und das war für mich irgendwie ganz schön oder ich finde es immer ganz wichtig, irgendwie ganzheitlich die Prozesse zu verstehen, um auch besser agieren und reagieren zu können und einschätzen zu können, was ist jetzt eigentlich genau meine Aufgabe? Und das ging einfach in einer kleinen Agentur um Längen besser. Also da habe ich dann wirklich, ja, ich war auch wirklich mit am Kunden, an der Kundin. Ich habe natürlich auch Konzeption gemacht, ich habe getextet, ich hatte aber auch den Austausch mit KünstlerInnen, ich habe kalkuliert, ich habe Controlling gemacht, ich habe nachher die Umsetzung gemacht. Also ich habe den gesamten Prozess eines Projekts einmal mitgemacht. Und das ist was in größeren Agenturen einfach auf unterschiedliche Abteilungen aufgeteilt ist. Und da habe ich in der Kreation immer in Anführungsstrichen nur ein Briefing bekommen von BeraterInnen, die im Nebenraum sitzen und habe das dann bearbeitet und wieder an die zurückgegeben. Und manchmal kam ich dann auch dazu, das mit einem Kunden oder einer Kundin zu sprechen. Und da habe ich die Prozesse nicht mitbekommen. Und deshalb bin ich jetzt auch wieder zu einer kleineren Agentur gewechselt, weil die Aufgabenverteilung natürlich trotzdem noch die gleiche ist. Aber ja, es ist irgendwie viel agiler und es ist viel in viel kürzerer Absprache alles, sodass ja, der Überblick irgendwie bleibt.
Also lohnt sich dann wahrscheinlich so im Laufe der Berufszeit mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Vielleicht finden es manche auch spannender, dann in einem Bereich irgendwie mehr für sich zu bleiben und immer als
Voll.
Expertin für Text oder so zu arbeiten. Aber ich kann das gut verstehen. Ist ja auch eigentlich ein sehr stark rhetorischer Blick. So, man möchte das Ganze im Blick behalten, so sich in allen Bereichen dann auskennen und kann man natürlich dann auch besser antizipieren, irgendwie.
Klar.
Wie man da überzeugen kann. Durch und durch Rhetorikerin, man merkt es schon.
Durch und durch, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du das so sagst, das ist ja irgendwie auch sogar doppelt der Fall. Also dann bin ich ja eigentlich doppelt unterwegs oder habe eine doppelte Zielgruppe sozusagen, weil ich ja klar, einerseits konzipiere ich das alles für eine Zielgruppe da draußen, die dann nachher, je nachdem, also entweder die Veranstaltung oder dann die Werbung oder wie auch immer sieht, aber andererseits geht es natürlich auch ganz, ganz viel darum, das zu verkaufen. Oh, ich habe sogar drei Zielgruppen, nämlich nicht nur die Leute da draußen, sondern auch den Kunden oder die Kunden, wo ja auch jeder Mensch irgendwie anders ist und andere Sachen gut findet oder das anders präsentiert bekommen möchte. Und ich habe natürlich auch noch mal meine Chefs, die das ja auch erstmal durchwinken müssen oder erstmal gut finden müssen. Das heißt, das ist aus rhetorischer Sicht natürlich sehr spannend,
Auf jeden
da das
Fall.
antizipatorische Adressatenkalkül mit
Ah,
anzuwenden.
es sitzt immer noch. Es sitzt immer noch.
Das geht noch, Freunde. Man kann euch tatsächlich nachts um drei wecken. Das geht nicht mehr weg.
Ja, es ist auf jeden Fall noch da. Ich sage ja auch immer gerne, für mich ist Rhetorik auch immer so ein bisschen so ein Werkzeugkasten, den man einfach überall mitnimmt oder so. Oder diese rhetorische Brille, die man einfach aufsetzt und dann nie wieder abnehmen kann. Ich glaube schon, dass das was Spezielles an unserem Fach ist.
Das ist auf jeden Fall, ja, das stimmt. Das ist so eine bestimmte Perspektive, es ist eine Art zu denken, die, so habe ich ja jetzt gerade im Reden erst gemerkt, die irgendwie in, wie sagt man, das ist eine große Schwäche von mir, Sprichwörter. Es geht in Fleisch und Blut
Blut
über, ne?
über, ja.
Ja, ja, genau. Es geht um Fleisch und Blut über, dass man, genau, einfach diese, ja, strategische Denke hat und sich überlegt, ja, wen habe ich da vor mir und wie mache ich das eigentlich am besten?
Ja, und wenn wir jetzt noch so ein bisschen dann bei deinem Lebenslauf bleiben, weil ich finde, aus diesem Praktikum hat sich auch wieder was sehr Interessantes ergeben.
Ja.
Du bist dann da geblieben und hast ein Traineeship gemacht dort. Und
Ja.
im Vorgespräch hast du was sehr Schönes gesagt dazu. Du hast gesagt, du hast dir dein eigenes duales Studium gebastelt. Das finde ich sehr gut ausgedrückt. Warum hast du
Ja.
dir dein duales Studium gebastelt? Wie sah das aus?
Ja, das hat sich dann so ergeben. Und jetzt sitze ich dann da auf der anderen Seite und sage den Satz, wo ich mir damals dachte, ja, als ob sich das einfach so ergibt und bin ich so reingeschlittert. Genau. So. Also ja, nein, den ersten Schritt habe ich natürlich tatsächlich selber gemacht. Aber da bin ich dann wirklich reingeschlittert, weil, reingeschlittert, ich bin wieder im Norden. Weil das einfach so gut gepasst hat, in der Agentur dann für mich beim Quartier Stuttgart, haben die mir dann angeboten, also haben sie mich gefragt, ob ich da nicht bleiben möchte und weiterhin mitarbeiten möchte und ein Trainee absolvieren möchte. Und sie seien sich natürlich völlig bewusst, dass ich weiter studieren möchte und dass ich meinen Bachelor fertig machen möchte. Und deshalb haben sie mir das Angebot gemacht, dass ich das Teilzeit machen kann. Und das war natürlich großartig, weil ich so natürlich ja, weiterhin als Haupttätigkeit natürlich mein Studium weiter vorangetrieben habe und dann aber zu, ja, ich weiß es jetzt nicht genau, waren es 19 Stunden oder so in der Woche dann da gearbeitet habe. Und das war für mich, also es war total schön, es war auch, ich habe ein bisschen diesen praktischen Output vermisst im Studium. Das ist natürlich auch klar, weil das dafür nicht gedacht ist. So, das ist mir bewusst, dass es dafür gedacht ist, erstmal, ja, ich sag mal, Wissen zu scheffeln und sich da so richtig aufzustellen. Mir hat das aber gut getan und ich bin vom mir hat es auch gut getan, dann dieses theoretische Wissen direkt praktisch anwenden zu können. Und da dann eben, diesen, mir dieses duale Studium zu basteln und ein paar Tage die Woche dann zu arbeiten und die anderen paar Tage, das war in Stuttgart, deshalb habe ich dann immer ganze Tage gearbeitet und ganze Tage studiert sozusagen. Also ich war jetzt nicht immer, um Gottes Willen, ich war jetzt nicht immer 4 Stunden morgens in Stuttgart und bin dann nach Tübingen und habe da studiert, sondern so, wie es halt immer gepasst hat. Und dann mal in den Semesterferien ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Und das war für mich, für mich war das Gold richtig. Es war aber auch, also ich hatte auch das Gefühl manchmal, ich hätte 2 Gehirne im Kopf, die dann irgendwie einerseits dieses praktische Feld und das praktische Arbeiten irgendwie vorantreiben und irgendwie mitdenken und andererseits eben das Studiergehirn. Und das war dann teilweise einfach schon anstrengend, das zusammenzubringen. Hat mich aber herausgefordert und mir Spaß gemacht und mich, glaube ich, einfach nochmal weitergebracht, eben weil ich dieses Wissen ja anwenden konnte direkt.
War natürlich auch immer ein hoher Workload. Also das ist natürlich dann, sie lacht, ich kann mich noch an die Zeit gut erinnern. Da kannten wir uns ja auch schon. Das war schon sehr viel, glaube ich auch. Das muss man vielleicht auch einfach dazu sagen. Also
ja, absolut. Also länger hätte das nicht gehen dürfen. Also das habe ich dann wie lange war das dann? Es war über ein Jahr, 1,5 Jahre. Ne? Ich habe 2015 angefangen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie viele, ob es 15 Monate waren oder so, die ich das dann gemacht habe. Also länger nicht. Also es war schon anstrengend. Ich würde es nochmal so machen, im Sinne von, wenn ich damals nochmal vor der Entscheidung stünde, würde ich es wieder so machen, aber ich würde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Also war schon... Ja. Einmal reicht. Es war schon doll anstrengend.
Ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch einfach nochmal gut zu sagen, dass das für dich ein guter Weg war, aber dass nicht jeder Student oder jede Studentin jetzt neben dem Studium noch ein Trainee machen muss, um irgendwie in diesen Bereichen einen Fuß in die Tür zu bekommen. So. Also das ist schon, glaube ich, was, ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben, so wie du. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass es doch schon auch Studierende gibt, die sagen, ich hätte gerne noch so was Praktisches nebenher. Also ich würde gerne irgendwie so mein Wissen auch in die Praxis umsetzen. Und da wäre das natürlich dann der richtige Weg sozusagen. Und andere sind vielleicht auch mit einem Praktikum erstmal zufrieden in den Semesterferien.
Ja, absolut. Nee, also das ist auch absolut nicht nötig, um da reinzukommen. Es hat sich bei mir halt einfach wirklich so ergeben, dass wir am Ende da standen und gesagt haben, ey, das funktioniert so gut zusammen und das passt einfach alles, dass ich halt dieses Angebot bekommen habe. Und da ich dann schon wusste, was das ist. Und es ist natürlich auch schön, Geld dazu zu verdienen und dann vor allen Dingen in einem Bereich, der auch ja dem letztendlichen Karriereweg direkt zuträglich ist. Das hat sich einfach toll ergeben für mich. Also da hatte ich einfach Glück und da bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich das da so machen konnte und so machen durfte.
Du bist ja auch danach dann nochmal dort geblieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach dem Studium.
Genau. Ich habe da meinen Bachelor fertig gemacht und wurde dann da, das war natürlich deren Plan und deren Gedanke natürlich auch dahinter, sich da wen passgenau ranzuziehen und dann zu übernehmen. Also ich wurde dann danach übernommen und habe dann da, bin eingestiegen als Projektmanagerin und habe dann da eine Weile weitergearbeitet.
Also sozusagen der erste Abschnitt lief bei dir irgendwie so vom Studium und parallel vom Praktikum zum Trainee und dann zur ersten Stelle nach dem Studium im Bereich Eventmanagement. Und das finde ich auch wieder besonders interessant, bist du nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen. Du bist dann von den Events zum Texten gekommen. Also ich meine, kannst du gleich nochmal erzählen, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen Hand in Hand geht, was man da macht. Aber das würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, nach der Zeit dort, okay, jetzt möchte ich nochmal in eine andere Richtung gehen, was anderes ausprobieren?
Ja, ich glaube, das hatte so zwei Richtungen, aus denen das kam. Also einerseits muss ich sagen, ich bin ja ein Nordlicht und ich habe mich mit Tübingen vollkommen angefreundet. Es hat gedauert. Es hat wirklich gedauert, aber ich habe mich dann da auch sehr, sehr wohl gefühlt und doch hat meine ehemalige Chefin nennt mich immer noch liebevoll das Fischköpfle und mein Fischköpfle hat mich dann doch wieder gen Norden gezogen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall geguckt, dass es irgendwie im Norden weitergehen soll und hatte mir auch Hamburg schon so als heimliche Traumstadt unterbewusst wohl überlegt. Und dann saß ich, das kann man eigentlich keinem erzählen, weil eigentlich wäre es viel cooler, wenn ich sagen könnte, ja, und dann hatte ich da irgendwie, einen schlauen Artikel gelesen und dachte mir, oh, Texterin. Nö, ich saß in der Bib und saß an meiner Bachelorarbeit. Und habe so ein bisschen Prokrastination betrieben. Und
das kennen wir doch nicht.
Das kennt hier niemand.
Das kennt hier niemand. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört.
Schalt den Podcast aus. Das wollen wir nicht hören. Nee, und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, und wie geht denn das danach so weiter? Und dachte halt, dann gehe ich jetzt mal an, frage ich mal Mr. und Mrs. Google, wie es so weitergehen könnte. Und ja, meine Chefin hatte mal einen Witz gemacht. Sie hatte überlegt, liebe Brigitte, falls du das hörst, ich glaube, ich darf das erzählen. sie hatte überlegt, wie sie ihre Agentur nennt. Und da hatte sie sich überlegt, die Agentur Folz and Friends zu nennen. Und ich habe damals den Witz nicht verstanden, weil ich Scholz and Friends nicht kannte. Und dann hat sie mir das aber netterweise erklärt, nachdem ich sie angestarrt hatte wie ein Auto, dass das eine der größten Werbeagenturen Deutschlands sei und dass sie sich deshalb auch dagegen entschieden hat. Und dann habe ich mich in dem Moment daran erinnert und habe die einfach mal gegoogelt und habe mal geguckt, Scholz und Friends, was machen die so? Und da hatten sie halt ausgeschrieben einen Copy-Test. Also sie haben ein Traineeship ausgeschrieben für TexterInnen. Und dann dachte ich mir, das klingt ja irgendwie cool, das klingt ja irgendwie sexy, wenn man so sagen kann, ich bin Texterin. Das fand ich irgendwie schick. So. Und da ich da so saß in der Bib, dachte ich, Mensch, da liest du dir auf jeden Fall die ganze Bewerbung und alles, was du tun musst, erstmal dafür durch. Und fand das einfach total spannend, das Feld. Und dann konnte man sich dafür bewerben, erstmal mit einem sogenannten Copy-Test, wo man erstmal so 5 Aufgaben bekommt, so nach dem Motto, keine Ahnung, es gibt eine Plakatkampagne am Flughafen Stuttgart für die Partnerflughäfen Rom und keine Ahnung was. Was steht auf den Plakaten drauf? So, und dann musst du dir was überlegen und schreibst das auf. Und da war meine Lieblingsaufgabe war, du sitzt im Büro und jemand hat deinen Stift geklaut. Und zwar nicht irgendein Stift, sondern deinen geliebten Mont Blanc Stift. Das war natürlich ein Kunde zu der Zeit bei denen. Und jetzt, du magst den Stift so gerne, dass du auch nicht davor zurückschreckst, eine E-Mail an den gesamten Agenturverteiler zu schicken. Was schreibst du in diese E-Mail rein, damit dir der Übeltäter, der Ganove, die Ganovin, diesen Stift zurückgibt? Und das fand ich einfach schon kreativ und strategisch natürlich so herausfordernd und irgendwie so spannend, dass ich zugebe, ich habe die Prokrastination noch ein bisschen weiter betrieben und habe erstmal diese E-Mail geschrieben. Um dann natürlich irgendwann noch wieder an die Bachelorarbeit zu gehen und zu vollenden.
Natürlich, natürlich.
Alles ist gut, happy ending. Aber ja, so bin ich dann darauf gekommen. Und dann hat das auch noch geklappt.
Ja, ich glaube, das ist so eine Phase, die viele auch erleben. So, wenn es Richtung Bachelorarbeit geht und dann muss man sich überlegen, was mache ich eigentlich danach? Wo will ich arbeiten? Will ich nochmal studieren? Will ich eine Ausbildung machen? Also da geht ja dann irgendwie so wieder diese Suche los im Kopf, was kann ich machen? Von daher ist da Prokrastinieren vielleicht einfach auch eine sehr vorteilhafte Möglichkeit und Strategie, um zu überlegen, was will ich machen. Und ich glaube auch so dieses, was du erzählt hast, das geht ja so fast so ein bisschen Richtung Bauchgefühl, ne? Das Sehen und dann denken, ah, das finde ich interessant, das finde ich spannend. Mit Texten arbeiten kann ich. Ich bin Rhetorikerin.
Gibt
her. Strategisch denken, her damit. So.
Her damit. Voll.
Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut, da so rauszufinden, was man machen möchte. Ja, und was mir auch wieder auffällt bei dem, was du erzählst, du hast es ja vorhin schon angedeutet, jetzt werden manche sagen, ja, und dann kam das einfach so nacheinander und dann habe ich mich da halt mal beworben und dann wurde ich auch noch genommen. Aber ich glaube, das sind einfach auch gute Beispiele, um mal zu sehen, es lohnt sich auch einfach, das mal auszuprobieren. Also wenn man sich halt hinsetzt und sagt, naja, also ich weiß ja nicht, ob das klappt und mache ich erst gar nicht und so, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Also ein bisschen träumen muss man auch ein bisschen träumen.
Träume nicht dein Leben, lebe deinen
Traum. Genau. Ja.
Böb. Ja, nee. Was vor allen Dingen wichtig daran ist, finde ich, hätte ich in dem Moment, als ich da saß und mir dachte, ich google mal ein bisschen, überlegt, was das dann alles mit sich zieht, dann hätte ich es auch nicht gemacht, glaube ich. Also, weil dann ist das ja gleich wieder so ein großer Berg. Das ist dann so ein, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann geh den ersten Schritt und von da aus kannst du wieder weiter gucken. So. Also das war dann ja ich habe diesen Copy-Test gemacht, den habe ich hingeschickt, dann wurden da 10 Leute ausgesucht, dann wurde da nochmal ein Workshop-Wochenende in Berlin gemacht. Die hatten 2 Stellen ausgeschrieben, eine in Berlin und eine in Hamburg. Und alle natürlich so, oh, Berlin, Berlin, Berlin. Und ich so, nee, Hamburg ist eigentlich ganz gut. Okay, ich gehe nach Hamburg, na gut. und dann war da nochmal ein ganzes Wochenende halt, wo man dann zu 10 irgendwie in so 2 Fünfergruppen zusammengeschmissen war und da eben auch nochmal wie so eine kleine Kampagne entwickelt hat, mit jeweils 2 TexterInnen aus Berlin und Hamburg. Und das war dann quasi wie so ein Assessment Center. Also halt natürlich wie ein total lockeres, weil Werbeagentur, natürlich steht da noch ein Kicker in der Ecke und wo sind alle total und auf der Dachterrasse und
Und Sitzsäcke irgendwo oder
ja,
so.
Garantiert. Ja. Und irgendwelche Preise, die in Spielautomaten sind. Also schon ein bisschen crazy. Aber das war dann, es ist dann halt so ein, ich werde dazu eingeladen, dann, ja, klar, fahre ich da halt hin ein Wochenende und mach das. Und hatte dann eben, war dann so glücklich ausgewählt zu werden, dass ich eben ein Trainee machen kann. Und dann stand der ganze Umzug um und auch vor allen Dingen erstmal der Abschied von meiner geliebten Agentur Quartier Stuttgart, bei der ich liebend gerne geblieben wäre, also da hat alles gepasst eigentlich, nur eben ich wollte wieder in Norden und näher an die Family und fand es dann auch cool, dann diesen Umschwenk zu machen auf Texterin, wo es dann weniger um das Organisieren und Kalkulieren und Co. geht, sondern dann halt wirklich um das rein Inhaltliche, also um Ideen, um Konzeption und um die Texte an sich. Genau, und das hat das alles bedeutet, aber das wusste ich ja in dem Moment nicht, als ich Scholz & Friends in die Google-Leiste eingegeben habe.
Ja, vor allem das mit dem Assessment Center, da würde ich doch jetzt gerne noch einmal einhaken.
Hört, hört!
weil ich glaube, das ist irgendwie was, wo sich viele vorher total Gedanken machen. Irgendwie so Assessment Center ist ja schon irgendwie so das Grauen. Man weiß nicht, was man wie schnell mit wem in welcher Konstellation jetzt erledigen muss.
Ja.
War das so, wie man sich das vorstellt? Oder hat es dich überrascht? Gibt es irgendwie vielleicht so einen kleinen Tipp, den du mitbringen kannst für Personen, die jetzt wissen, dass sie in den nächsten Monaten oder Jahren mal zu sowas hin müssen?
Was geholfen hat, war, dass es schon mal anders geframed war. Ne? Also es war ja nicht formuliert als, hey, wir laden Sie herzlich ein, an dem Assessment Center teilzunehmen, sondern es war ein, hey, cool, du kannst texten, dann besuch uns oder sei gerne bei unserem Texter-Workshop-Wochenende in Berlin mit dabei. Hier hast du schon mal den Plan, so am Freitagabend treffen wir uns und trinken erstmal ein Bierchen und dann geht's am Samstag so los und dann sagen wir erstmal, wer wir so sind. Und also die haben sich da schon sehr bemüht, das alles sehr locker und entspannt zu machen. Nichtsdestotrotz weißt du ja, dass du die ganze Zeit unter Beobachtung stehst, ne? Und dass es darum geht, dass diese nächsten 48 Stunden den nächsten Schritt deines Lebens bedeuten.
No pressure.
No pressure, so. Aber total entspannt und trink mal ein Bier mit mir am Kicker. Also, genau. Aber es geht dann halt auch, oder ich habe mir in dem Moment gedacht, es geht dann halt auch nur darum. Also es geht dann halt auch nur um eine Stelle. So, es geht jetzt nicht um Survival of the Fittest im wörtlichen Sinne, sondern es ist ein, es ist ja auch ein Ausprobieren, es ist ja auch ein Austesten, so, was mache ich da eigentlich oder wie funktioniert das eigentlich? Und ich fand da einfach, ich habe es irgendwie so ein bisschen als Abenteuer gesehen, da irgendwie mal nach Berlin in eine Gruppe geschmissen zu werden von 10 Leuten, die ich nicht kenne, und da einfach in diese Welt auch schon mal so einzutauchen. Und ich habe versucht, den Spaß daran zu sehen und mich da einfach mal auszuprobieren und zu sagen, ja, heiter scheitern so.
Ja, ich meine, es ist ja, wie man das so schön sagt, es ist ja auf jeden Fall eine Lebenserfahrung, die man dann da gemacht hat.
Ja, voll.
Und wenn es jetzt nicht geklappt hätte, dann hättest du halt den Einblick gehabt, so wie das so abläuft, ne? Und vielleicht nächstes Mal dann gewusst, nochmal 10 Tischkicker-Turniere vorher machen oder so.
Ja, voll. Oh Gott, das hat es tatsächlich gegeben. Aber da hatte ich den Job schon.
Das okay.
Ich habe Platz gemacht.
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Softskill, würde ich sagen, so in der ja. Werbebranche, oder?
Wenn ihr in die Agenturlandschaft wollt, oder einen Kicker. Nein, Blödsinn. Aber ja, ich habe da auch einfach coole Leute kennengelernt. Ja. Also, das klingt so meh, aber also ganz bunt. Also gerade, weil ich glaube, dass das Berufsfeld des Texters, der Texterin gar nicht so bekannt ist. Mhm. Ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Und alle, die ich da so getroffen habe, sind da auch irgendwie so eher über Umwege dann drauf gestoßen, dass es das gibt. Und da waren, bunt durch alle Bereiche waren die Leute da zusammengewürfelt. Und das, hat einfach mal total Spaß gemacht.
Ja, weil du gerade über das Berufsfeld des Texters, der Texterin gesprochen hast. Was macht man denn so als Texterin? Was ist denn, also na gut, man schreibt Texte, das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich glaube wahrscheinlich, ich als Laie, ich vermute mal, man macht noch andere Sachen. Wie sieht das denn so grundlegend aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Absolut, ja. Ich muss noch mal eine Sache sagen jetzt zu diesem Assessment Center. Jetzt klang das so wie, oh, war voll das Abenteuer, hat total Spaß gemacht. Ich war danach auch komplett fertig, ne? Also okay. Das war auch unfassbar aufregend und ja. Nervenzehrend. Und wir mussten am Ende unsere Ideen präsentieren. Und da habe ich auch mit zitternden Knien
pitchen,
vorne gestanden.
Pitchen, pitchen,
und
pitchen.
Pitchen, pitchen, pitchen. Ich war im Eimer danach, ne?
Also ja.
Das war jetzt nicht von wegen, bin dahin, hab das Ding dann so gut.
Ja.
Also auf gar keinen Fall. Ich bin nun auch so, wir sind ja jetzt unter uns, so jetzt rede ich ja, aber so in so einer Zehnergruppe bin ich jetzt auch nicht die, die dann auf den Tisch haut und sagt, ich hab die Idee. Ich hab's. So, also es war schon auch, es war anstrengend und jetzt im Nachhinein sieht das natürlich alles mal ein bisschen rosiger aus, so. Aber es war auch nicht so schlimm, wie es klingt. Das wollte ich nur.
Ich denke gerade die ganze Zeit so an Dissimulatio Artis, also so das Verbergen der Kunst. So, du hast wahrscheinlich einfach nicht gezeigt, dass du unter Stress bist. So. Das kann man ja auch als Rhetorikerin, wenn man das Studium absolviert hat. Wollte ich gerade nochmal so einen Fachbegriff droppen.
Danke, dass du es kurz nochmal erklärt hast. Ich habe die lateinische Übersicht.
Ja, du brauchst auch nicht wissen, was
nicht
es ist,
Hand.
Weil du machst es halt einfach,
ich
weißt
mach's
du? Nicht. Die einen sagen es, du machst es. So.
Voll.
Ja, und damit hätten wir eigentlich auch jetzt schon die Frage geklärt, was man als Texterin macht.
Genau, das ist, letztendlich ist es das. Nein, genau, das ist, also ich bekomme, klassischer Ablauf ist, es gibt eine Strategie in der Agentur, also eine Abteilungsstrategie. Und dann gehen wir davon aus, es ist schon ein Kunde da und wir pitchen nicht erst um den, sondern ein Kunde, eine Kundin, die die Agentur schon hat. Und dann bekommst du ein Briefing. Und das geht dann erstmal in die Strategie und dann bekommst du ein Briefing, das dann sagt, im Idealfall, das ist die Aufgabe, zum Beispiel, wir wollen Image-Building machen, wir wollen, eine Umpositionierung vornehmen. Und dafür brauchen wir dann eine Kommunikationsstrategie und dafür dann natürlich auch eine Kampagne. Und die Strategie baut dir dann sozusagen kreative Sprungbretter. Also sagt dir, was ist die Botschaft und in welche Richtung könnte das so gehen und auf welchen Kanälen sind wir vielleicht auch unterwegs. Und dann geht es darum, halt erstmal eine Dachidee zu machen und die dann mit einem Claim zu versehen und das dann auf alle möglichen Kanäle zu bespielen und runterzubrechen. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur ein, ich schreibe direkt Texte, sondern es geht auch um Dachgedanken, ganz oft ganz viel und dann eben um Kampagnengedanken und das dann weiter zu exerzieren sozusagen.
Ja, ich kann es immer nur wiederholen. Ich finde, das hört sich nach einem absolut rhetorischen Beruf an.
Ja, voll.
In meinem Kopf läuft das immer so parallel ab. Ich meine, das kennen wir ja irgendwie so von Reden irgendwie, dass man sich vorüberlegt, Zielgruppe, Adressatengruppen und so weiter, was will ich erreichen, Botschaft, Telos und so weiter, Imageaufbau, Ethos und so. Okay, genug rhetorische Begriffe gedroppt. Aber ich finde, das ist doch jetzt, also ich kann mir jetzt viel besser vorstellen, tatsächlich, was man macht, wenn man irgendwie Texterin ist. Mhm. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich denke
also
schon.
Ist vielleicht, Werbung ist ja jetzt wirklich nichts, was man sich gerne lange anguckt. Oder die allerwenigsten sagen ja, ach Mensch, super, Pause von meiner Lieblingsshow im Fernsehen, toll, jetzt kommt die Werbung. Sondern das ist eigentlich der Punkt, an dem du aufstehst, auf Klo gehst, dir was zu essen holst, wie auch immer, Hauptsache nur nicht Werbung gucken. Oder was du bei YouTube, wo du eher auf den Sekundenzeiger manchmal guckst, so wann kann ich endlich skippen? Und da ist eben dann auch immer die Herausforderung, so das Ganze so zu gestalten, dass es einfach auch Spaß macht. So, weil Werbung is all around. Das wird sich auch erstmal nicht verändern und deshalb finde ich, ist da auch mein liegt mein Ehrgeiz auch darin, einerseits formt das ja irgendwie auch dein Weltbild, was du da so siehst, also alleine Bodyshaming als Stichwort und keine Ahnung was alles, das mitzuentwickeln und auch irgendwie Diversität sichtbar zu machen und so, das ist das eine. Und das andere ist aber eben auch einfach, die Leute zu catchen, sie dran zu halten und zu unterhalten und irgendwie einfach auch mal ein bisschen schlaue und clevere Werbung zu machen, dass jemand vielleicht mal sagt, da habe ich jetzt so einen kurze Props an die Leute, die das gemacht haben. Cool. So. Das wäre doch ganz schön.
Mich auch interessieren würde und vielleicht auch viele andere Hörerinnen. Wie ist es denn als eine Frau in der Werbebranche zu arbeiten?
Ja, also ich arbeite dann ja vor allen Dingen auch in der Kreation und als Texterin, so Kreationen sind immer so aufgebaut oder meistens, dass immer ein Texter, eine Texterin mit einem Arter oder einer Arterin zusammenarbeitet. Also dann letztendlich, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber die halt so Grafikdesign machen und vor allen Dingen eher dann die visuelle Ebene und das rein inhaltliche, textliche ist dann eher auf Textseite. Natürlich ist es am schönsten, wenn man einen tollen Sparring-Partner hat, so wie ich gerade sehr glücklich bin, die zu haben. Aber an sich ist es dann immer eine Zusammenarbeit aus diesen beiden Disziplinen. Und dann gibt es eben natürlich verschiedene Hierarchieebenen. Es gibt dann Junior-Level, dann ist Mid-Level und Senior-Level. Dann gibt es den Kreativdirektoren oder die Kreativdirektorin. Eine Kreativdirektorin ist in meiner Laufbahn bisher aber mir sehr selten untergekommen. Und das gilt so ein bisschen für die gesamte Kreation. Also es gibt Texterinnen auf jeden Fall und auch immer mehr, denke ich, aber noch wenig. Irgendwie ist es bisher noch ein sehr männlicher Beruf, so wie ich das wahrnehme. Und vor allen Dingen sind die Führungsetagen auch noch sehr, sehr männlich. Also ich habe bis jetzt eine weibliche, also CD, Creative Director, eine weibliche gehabt. Und sonst ist da, also in der Beratung ist viel weiblich, aber in der Kreation halt nicht so. Und ja, das merkt man auch. Es ist, als Frau, als Texterin hat man noch nicht so viele Mitstreiterinnen, aber wir werden mehr und es wäre umso schöner, wenn auch noch mehr Frauen in der Führungsebene wären, weil dann, glaube ich, auch die Werbung nochmal eine andere würde. Also dann würde sich verändern, wenn da mehr Frauen drin säßen. Genau, oder Frauen, die einfach lauter sind und einfach sagen, oh Freunde, vielleicht gibt es da noch was anderes.
Ja, oder auch Männer oder Personen, die sich einem anderen, gar nicht zuordnen, klar, ne? Die einfach aussagen, ich sehe das nicht so, ich würde gerne das Auto anders bewerben. Deswegen ist es ja auch so schön, finde ich, dass du heute da bist und erzählst, wie das für dich war, was du für Erfahrungen gemacht hast, weil das, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer ermutigt, da so ein bisschen diverser auch zu denken. Und vielleicht auch in die Werbung zu gehen und zu sagen, ja, hier bin ich und ich habe auch eine Meinung. Und mein SUV soll nicht pink sein. So. Das ist doch ein sehr guter Einblick auf jeden Fall. Wir haben vorhin schon gehört von deiner Trainee-Erfahrung im Event-Management. Dann hast du ja aber ja nochmal ein Trainee gemacht als Texterin bei einer sehr viel größeren Agentur. Vielleicht magst du noch mal so kurz umreißen, wie war denn diese Zeit als Texterin bei der größeren Agentur und auch dann, du bist ja dann auch danach noch geblieben für ein Jahr dort. Was war das für eine Zeit, in dieser großen Werbeagentur als Texterin zu arbeiten?
Ich bin danach nicht noch ein Jahr geblieben, ne? Also das Trainee war ein Jahr und dann bin ich noch ein paar Monate da geblieben. Es war total, eine total spannende Zeit, weil da so in diese Welt mal so reinzublicken ist natürlich irgendwie cool. Vor allen Dingen, wenn du dann aber so dir mal Mad Men oder sowas angeguckt hast, dann haben sich die Zeiten schon verändert. So ist es nicht. Also es saßen nicht alle ab 16 Uhr mit Whisky da. Da ist auch einfach viele Stunden im Großraumbüro so am Start. Und was allerdings noch stimmt, ist auf jeden Fall der Workload. Also das war schon krass teilweise. Also das war dann, keine Ahnung, wenn du am Pitchen bist, dann bist du halt auch einfach in der Agentur. So, dann gibt es da einfach schon Regelungen von wegen, ab 9 darfst du dir ein Taxi bestellen nach Hause, ab 9 Uhr abends, ne? Und ab 10 Uhr abends oder ab 9 Uhr darfst du dir was zu essen bestellen, es geht auf Agentur und ab 10 darfst du dir ein Taxi holen oder so. Also dafür gibt es schon so Bestimmungen, weil es dann eben auch oft vorkommt, dass du einfach Nachtschichten machst oder Wochenendschichten und das ist dann schon relativ heftig. Also wenn du dann da irgendwie also Nachtschicht heißt dann auch wirklich Nachtschicht, also das heißt dann kommst du halt mal um 3 oder 4 Uhr nachts nach Hause oder so und stehst am nächsten Morgen wieder auf der Matte. Und es wird dann, wenn du hinterher bist, ausgeglichen. Aber was du aber hast dadurch, ist halt irgendwie ein wahnsinnig cooles Team auch, ne? Also es hat schon eine ganz eigene Dynamik, wenn du in diesem Team bist und in diesem Boot sitzt und wenn dann alle so Hand in Hand arbeiten, dann kommst du schon auch einfach in einen wahnsinnig coolen Flow hinein. Und wenn das dann eben auch noch Kreativarbeit ist und du da wirklich dir die Bälle zuspielst und da dann über Nacht diese Kampagne irgendwie aus dem Boden stampfst, so, das macht schon auch Spaß. Also das ist schon auch cool. Und es war auf jeden Fall eine geile Möglichkeit, irgendwie da mal reinzugucken und auch dieses Arbeiten dann als reine Texterin, so, das war für mich auch natürlich total neu. Was mache ich da eigentlich und wie funktioniert das und Headlines und Copies und wie heißen die alle und die ganzen Anglizismen, mit denen da die Leute um sich schmeißen, das fand ich am Anfang schon sehr lustig, jetzt mache ich es selber. Das war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung. Deshalb bin ich da dann ja auch noch eine Runde geblieben. Aber habe dann für mich eben auch, ich versuche dem gerade so gerecht zu werden, ne? Weil ich war da dann ja schon, ich war da ja schon eine ganze Weile und habe mich da aber auch irgendwie zurecht ruckeln müssen, habe ganz viele, ich will diese Erfahrung auf gar keinen Fall missen, ganz viel dazugelernt, ganz viele tolle Leute um mich geschart, aber eben auch Leute kennengelernt, mit denen ich nicht nochmal zusammenarbeiten möchte und jetzt aber auch weiß, warum. Und dann kann man sich ja auch darauf einstellen und das so als Learning, um mal bei den Anglizismen zu bleiben, mitnehmen. Und ich habe dann aber doch für mich herausgefunden, dass es für mich nichts ist. Also, dass für mich da, Stichwort Work-Life-Balance, dass das für mich nicht hinhaut, dass ich das einfach nicht möchte. Weil da dann teilweise ist das, glaube ich, aber auch eine Sache von einer großen Agentur oder dann auch von einem großen Betrieb, dass da dann einfach doch viele Hierarchieebenen sind und viele Entscheider, an denen so eine Idee vorbei kann, muss, soll. Und dass du dann da manchmal vielleicht auch eher nochmal eine extra Runde drehst für ein Ego als oder für einen kleinen Machtkampf, kleinen, als für die Sache an sich. Oder das hatte ich als Beigeschmack auf jeden Fall mal dabei. Und das wollte ich nicht mehr. Und ich wollte vor allen Dingen auch nicht diese Stunden da abreißen. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschlossen, da dann auch wieder zu kündigen.
Ja, ich glaube, es ist auch ein wichtiger und ehrlicher Einblick zu sagen, ja, man arbeitet halt teilweise sehr viele Stunden, auch mal bis spät in die Nacht hinein. Und das ist, glaube ich, kannst du ja nochmal bestätigen oder widerlegen, in vielen Werbeagenturen der Fall, oder? Also ich glaube, das ist schon so ein Ding, was viele machen, zumindest im Großen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und das ist ja auch gut, wenn man dann, also wenn ich jetzt von dir höre, finde ich auch cool zu sagen, ja, ich fand das eine interessante Erfahrung, aber ich habe die gemacht und jetzt möchte ich nochmal was anderes erleben und sehen.
Mhm. Ja, absolut. Also in den größeren, habe ich das eigentlich so überall gehört. Also es kommt jetzt der Shift langsam, glaube ich, auch in der Branche an. Also gerade zum Ende hin kamen dann auch Führungskräfte dazu, die gesagt haben, ja, ich habe vor Pitches einfach dann auch schon mal um 5 Uhr nachmittags Schluss gemacht, damit alle am Morgen fit sind. So. Und das geht halt auch. Und das merke ich eben jetzt in meiner neuen Agentur, dass das auch total möglich ist, Pitches zu gewinnen ohne Überstunden abzureißen. Also es ist auch möglich. Also was halt aber auf jeden Fall auch cool ist, ist einfach diese Stimmung, ne? Also die Werbebranche ist einfach auch eine sehr, sehr junge Branche, sage ich mal, gerade in den großen Agenturen ist ja auch die Frage vielleicht, warum. Aber und eine sehr internationale, viele internationale KollegInnen dabei. Und das macht natürlich total Spaß, ne? Und du bist dann natürlich auch immer irgendwie an den neuesten Trends und Geschehnissen irgendwie dran und keine Ahnung, hast dann da irgendwelche Sundowner und das macht schon auch richtig Spaß. Also das ist schon auch cool. Und du hast natürlich, wenn du in einer großen Agentur bist, meistens auch ganz andere Kunden und Kundinnen, die ganz andere budgetäre Möglichkeiten auch haben, ne? Also so die Autokunden zum Beispiel sind da immer vorne weg mit dabei oder immer sehr beliebt, weil du dann halt auch coole Ideen wahrscheinlich umsetzen kannst oder cool drehen kannst oder so. Also es gibt auf jeden Fall, du kannst dich für viele Preise, wahrscheinlich für mehr Preise bewerben oder kommst an mehr Preise ran, eben wegen krasserer Kunden, sage ich mal. Also es gibt schon viele Vorteile natürlich auch von großen Agenturen. Ich habe aber eben für mich rausgefunden, dass es für mich gerade eher die kleinere ist.
Ja, du hast jetzt viel von deinem verschiedenen Jobs inhaltlich erzählt. Wir haben im Vorgespräch noch über eine Sache gesprochen, die ich unseren HörerInnen nicht vorenthalten möchte, nämlich darüber, wie du überhaupt zu deinem aktuellen Job jetzt in der Agentur gekommen bist. Du wurdest nämlich über eine Headhunterin angeschrieben auf einer Jobplattform. Wie ist das denn gewesen?
Ja, cool. Also das war schon eine Streicheleinheit fürs Ego. So. das war tatsächlich ganz cool. Also ist eine schöne Sache als Texter, Texterin oder wie man auf Englisch sagt, Copywriter. Dann kann man sich das Gendern eine Runde sparen. dass die eigentlich immer gesucht werden. Also wahrscheinlich auch, weil es nicht so bekannt ist, dass es das gibt. So, dass, ja, glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie auch ein Grund. Und dann, naja, ja, hatte ich ja schon so ein paar Gründe genannt, weshalb es dann, weshalb man Bock drauf haben muss, um das wirklich zu machen. Es ist natürlich auch ein harter kreativer Druck, der dann immer so auf einem lastet. Und deshalb, ja, ist es eigentlich auch gang und gäbe, dass man als Texter oder Texterin auf Jobportalen, wie darf ich das nennen? Werde ich jetzt bezahlt?
Ist das, du kannst mehr? Ja, mehrere nennen.
Wie Xing oder LinkedIn. Noch nicht.
Oder gehört. Viele andere sehr hochwertige Jobportale, die man nutzen kann.
Genau. Dass da einfach viele Personaler auch unterwegs sind und dich dann halt mal so anschreiben, wie es denn so ist und ob du gerade Lust hast auf Veränderungen oder es ist ein sehr, sehr schnelllebiges Business auf jeden Fall auch. Also eigentlich geht man so davon aus, dass man alle 2-3 Jahre als Kreativer oder als Kreative die Agentur wechselt. Hat auch den Hintergrund, dass du dann einfach wahrscheinlich schon so 2-3 Jahre auf den gleichen KundInnen gearbeitet hast und dann einfach auch irgendwann gefühlt jede Headline zum Thema Verdauung fördernder Joghurt schon aus deinem Gehirnchen gepresst hast. Ja, also dass du da einfach irgendwann kreativ ein bisschen drauf ausgebrannt bist und dann auch wechselst. Und naja, klar, mit Jobwechsel hast du natürlich auch immer eher nochmal die Möglichkeit, Gehalt oder Position nochmal neu zu verhandeln. Mhm. Das heißt, dass dann auch gezielt so, wenn du schon 2-3 Jahre bei einer Agentur bist, dass dann die PersonalerInnen da über dieses oder über ein Portal auf dich zukommen und einfach mal nachfragen.
Also würdest du sagen, so grundsätzlich, jetzt wieder mit Blick auf die Studierenden, das lohnt sich, sich da anzumelden, sich da zu kümmern, dass man da ein Profil hat? Also ja. Ich meine, bei dir hat es ja geklappt jetzt.
Bei mir? Ich kann da nur Gutes von sagen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also und auch das, was ich aber nicht sagen würde, man muss sich da nicht so einen Stress machen. Also ich hatte das Gefühl so teilweise, wenn du dich da anmeldest, dann musst du quasi auch jeden Tag das pflegen und dann musst du auch volle Kanne und ja, mag in anderen Branchen anders sein. Ja, wenn man drauf geht, dann mach's einmal richtig so. Dann lad auch das Bild hoch und schreib einmal deinen Lebenslauf bisher lecker da rein. Aber dann ist halt auch irgendwie, ja klar, vernetz dich, guck immer mal drauf, aber ist dann jetzt auch nicht mehrere Wochenstunden intensive Pflege nötig. Von daher finde ich das einfach eine echt nice-to-have-Sache. Mhm. Also ja, und für mich dann sehr konkret auch sehr nützlich natürlich.
Ja. Ja, wow. Wir haben echt jetzt einmal deinen kompletten Lebensweg durchdekliniert hier. Ich finde, das sind sehr, sehr viele spannende Aspekte, die ich jetzt da rausnehme, also mal so einen Blick in diese Kreativitätsbranche zu werfen, Werbung, Werbeschmiede, was macht man eigentlich so als Texter, Texterin, wie kommt man denn überhaupt dazu, das zu machen?
Kann ich dazu noch eine, wenn jemand, aber wo du gerade sagst, Kreativschmiede, also wenn da jetzt jemand Lust zu hat, was es sind sehr, sehr viele QuereinsteigerInnen als Texter, Texterin unterwegs. Es gibt auch tatsächlich irgendwie nur 1-2 Schulen, die darauf konkret hin ausbilden. Und das eine davon ist die ehemalige Texterschmiede in Hamburg. Hamburg School of Ideas heißt die jetzt offiziell. Gibt schon auch so, dann kann man sich auch dazu ausbilden lassen sozusagen und macht dann auch schon ein Praktikum oder sogar an 2 Agenturen und kann dann da halt darüber reinkommen. Also es ist jetzt nicht nur ein, mein Weg ist jetzt nicht der einzige. Also es ist gerade das Schöne, dass man da irgendwie aus vielen unterschiedlichen Richtungen reinkommen kann. Und vielleicht auch gar nicht mal den Schritt übers Trainee braucht, sondern mit einem Bachelor oder Master in Rhetorik hat man ja auch schon einiges in der Hand, zum Beispiel, um einfach da über so einen Copy-Test sich da auch einfach zu bewerben und zu sagen, Freunde, hier bin ich. Mein Weg ist da auf jeden Fall nicht der einzige, aber genau, ist meiner. Ich finde den okay so.
Ja, ich finde den super und ich finde vor allem super, dass du ihn mit uns geteilt hast.
Gerne.
Das freut mich. Vielen Dank, dass du hier heute mit dabei warst. Warst, sage ich, weil wir uns schon Richtung Ende des Podcasts tatsächlich bewegen.
Ich ahne es.
Ja, und gegen Ende dieser ersten Folge, die wir heute aufnehmen, führen wir gleich mal noch eine neue Kategorie ein, und zwar nämlich den Yes, You Can Scan. Den Schnellcheck für Studierende, ob der Beruf, den du machst, also nämlich das Texten, auch für sie eine Möglichkeit ist. Und natürlich gibt es zu dieser Kategorie auch eine sehr schöne Entstehungsgeschichte, denn das Tolle ist, wenn man mit Menschen aus der Kreativbranche zusammenarbeitet, dass diese Gäste dann auch natürlich mitdenken, und so kam das, dass du, René, diesen Yes You Can Scan in einem unserer Vorgespräche vorgeschlagen hast.
Jetzt da sah ich ja noch die Credits ab. Das hat's
ja, jetzt ploppte die Idee bei dir auf und dann dachte ich, ja, dann machen wir das doch mal. Ich finde es eine großartige Idee. Du weißt natürlich schon, worum es geht, aber unsere Hörerinnen noch nicht. Für die erkläre ich noch einmal kurz, worum es bei diesem Yes You Can Scan geht. Ich stelle dir gleich drei Fragen, die du natürlich noch überhaupt nicht kennst. Und auf diese drei Fragen gibst du dann eine kurze und prägnante Antwort. Also es ist dann sozusagen ein kleines Kondensat aus dem Gespräch heute, das wir geführt haben. Noch eine schöne Zusammenfassung für alle Studierende des Fachs Rhetorik. Und die erste Frage, die ich dir stelle, ist: Welche drei Dinge sollte man denn als Texter, als Texterin in der Werbung mitbringen?
Kreativität natürlich. Ja, dann auf jeden Fall die rhetorische, strategische Denke, sei es beim Konzipieren oder auch beim Präsentieren. Und auf jeden Fall das dicke Fell, die Stressresistenz.
Ja. Dann gehe ich gleich weiter zur zweiten Frage. Welche drei Dinge sind denn für dich eher negativ an deinem Beruf?
Der Stress. Ja, also genauer der kreative Druck. Mhm. Dann teilweise der geringe Output, den man hat. Es wird besser, aber hat man eben nicht immer in der Hand. Ja, und das Dritte, was ist noch negativ? Es ist relativ die Tätigkeit an sich. Die Themen sind natürlich vielfältig, aber die Tätigkeit an sich ist natürlich relativ einseitig, weil viel darin besteht von, ich sitze vorm gefürchteten weißen Blatt und muss da jetzt Ideen zu Papier bringen. Das ist relativ von der Tätigkeit an sich viel halt am Schreibtisch sitzen und denken.
Und dann kommen wir aber noch auch zu den positiven Dingen an deinem Beruf. Welche drei Dinge sind denn für dich sehr positiv an deinem Beruf?
Einerseits die Kreativität, die macht natürlich auch einfach Spaß, ne? Also gerade so für neugierige Leute hast du mit vielen Themen zu tun. Das ist natürlich cool. Dann bist du einfach am Nabel der strategischen Kommunikation. Also du arbeitest jeden Tag mit Kommunikation und mit, wie kann ich es noch sagen, wie kann ich es anders sagen und so weiter. Ich soll kurz antworten, Verzeihung. Wie kann ich es kurz sagen? Ganz wichtig. Jetzt muss ich doch nochmal kurz was sagen. Falls da jemand tatsächlich einsteigt. Ich muss da am Anfang echt an meinem Vokabular arbeiten, weil das die Werbung einfach auch echt, das ist nochmal irgendwie vom Stil her ganz spannend, irgendwie einfach wirklich mit einer sehr anderen Tonalität arbeitet, als alles, was man jemals in einer Hausarbeit schreibt.
Brevitas.
Ja, voll. Und halt so simpel wie möglich und so kurz wie möglich Dinge zu formulieren. Merkt man jetzt total toll, dass ich das kann. Aber, ich muss es ja nachher, manchmal dauert es am längsten, etwas sehr Kurzes zu sagen. Deshalb gehe ich jetzt auch zum dritten, noch positiv sind auf jeden Fall, ja, ist der Schlagmensch. Also das zieht natürlich auch einen bestimmten Schlagmensch an von Leuten, die irgendwie ja, wach sind, kreativ sind, clever sind. Da ist sehr viel Spaß an der Arbeit immer mit dabei. Und das ist natürlich auch cool.
Das merkt man auch, wenn du erzählst davon, dass dir das viel Spaß macht, alles.
Ja, voll.
Ja, vielen Dank, René.
Ja, sehr gerne.
Dass du heute da warst und deine ganzen Erfahrungen und Tipps und ja, alles, was du erlebt hast, geteilt hast. Ich glaube, sehr viele Hörerinnen haben jetzt einen viel besseren Einblick darin, was man in der Werbebranche machen kann, was man als Texterin macht, wie so ein Lebenslauf aussehen kann. Und als
das
letztes.
Das freut mich sehr. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann kontaktiert mich doch auf Xing oder LinkedIn oder irgendeinem anderen einschlägigen Jobportal.
Genau, ja.
Alle 11 Sekunden meldet sich ein neuer Rhetorikstudent oder Studentin an. Ja, Verzeihung. Mhm.
Als letztes wollte ich dich fragen, ich frage dich heute ganz schön viel, merke ich.
Das ist schön, wir reden ja auch nicht mehr jeden Tag so lange.
Das stimmt, ja. Was wäre denn jetzt so ein abschließender Rat für dich an die Studierenden? Also wenn du jetzt so alles, was du erlebt hast im Rhetorikstudium, was du dich oft gefragt hast beim Studieren oder beim Job danach, wenn du dir jetzt vorstellst, die sitzen jetzt vor ihrem technischen Endgerät und du hast noch so einen letzten Rat oder Tipp, den du mitgeben kannst. Welcher wäre das denn?
Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und mit einem lieben Gruß an meinen Papa den Satz, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen. Der hat mir irgendwie relativ oft geholfen, wenn ich mir dachte, oh Gott, mache ich das jetzt und kann ich das jetzt und was wäre, wenn und so. Ja, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du kriegen. Das finde ich irgendwie immer noch smart. Danke, Papa.
Ja, sehr cool. Danke.
Liebste Grüße nach Tübingen.
Danke.
Alles Gute. Grüßt mir den Brechtbau, falls ihr wieder vorbeikommt.
Mach ich, ja, mach ich. Und schöne Grüße nach Hamburg. Und allen anderen Hörerinnen und Hörern von dem Yes You Can Podcast wünsche ich noch einen schönen Monat, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.